Dankeschön, danke für die Einladung und hi everyone. Ja, also das wird ein Vortrag sein ohne Visuals und ohne Musik. Von daher, ja. Ja, wie Dimitra gerade schon gesagt hat, ich arbeite seit mehreren Jahren immer, habe immer wieder zu Hip-Hop und Verschwörungstheorien gearbeitet, aber auch mir andere Sachen angeguckt, wie Ausdrücke von Homophobie und auch Veränderungen in sexistischen Ausdrucksweisen. Und darum geht es aber heute nicht. Und was ich von Anfang an schon gleich mal sagen will, wenn ich so mit dem Begriff, wenn ich sage Hip-Hop-Kultur, dann meine ich natürlich mitnichten irgendwas Monolithisches oder will behaupten, dass alles, was ich jetzt dann sagen werde, generell auf die Hip-Hop-Kultur zutrifft. Worum es mir jetzt viel mehr geht und worum es heute Abend gehen wird, ist eigentlich ein Blick auf die Entstehungsgeschichte und die Geschichte von Hip-Hop. Das heißt, es wird auch relativ wenig um Deutschrap, den ich auch zugegebenermaßen nicht so höre. Es wird da auch nicht sehr viel drum gehen, am Schluss noch so ein bisschen. Aber vor allem geht es eben um USA und Zusammenhänge, die ich sehr interessant finde und die ich nach wie vor sehr unterbeleuchtet finde. Und da gebe ich so ein kleines Beispiel zu Anfang vielleicht. Kürzlich in einem Workshop ging es um BDS, also die Boykottbewegung gegen Israel. Und da gab es ja im Juni wieder so ein Eklat oder wie auch immer in Deutschland, als Talib Kweli eingeladen war zu einem Festival, Open Source Festival, und dann wieder ausgeladen wurde wegen seiner BDS-Unterstützung. Und der hat ja dann auch sozusagen eine Antwort drauf geschrieben, aber die geht es mir jetzt gar nicht mal so sehr. Die war eher, ja, sehr, ja, die hat eigentlich das Ganze nochmal belegt, dass er eben antisemitischen Verschwörungstheorien anhängt. Aber was ich ganz interessant fand, es wurden dann in ein paar Artikeln, die ich gesehen habe, wurde er zum Beispiel als Islamist bezeichnet. Und dann danach in einem Workshop sagte eben ein Kollege, dass er meinte, Talib Kweli wäre eben US-amerikanischer Rapper mit arabischen Wurzeln. Und das finde ich immer wieder spannend, dass sozusagen, und darum wird es eben drum die kleine Vorgeschichte auch gehen, dass eben so der ganz spezifische US-Islam überhaupt nicht mitgedacht wird und dann automatisch eben sozusagen, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, von Nahe Osten ostet wird oder irgendwie sowas, genau. Ja, und insofern, wie ich schon gesagt habe, denke ich, dass auch darum geht, sich anzugucken, was in Rap und Hip-Hop von Anfang an eben für Verschwörungstheorien sozusagen Eingang gefunden haben, geschichtlich auch, und deswegen werde ich einen Fokus legen und wie gesagt, nochmal unter dem Vorbehalt, ich rede da von nichts Monolithischem, einen Fokus legen auf die Verbindung von Hip-Hop-Kultur und der Nation of Islam und vor allem auch der 5% Nation. Und vielleicht gibt es ja hier auch viele, die da schon einiges drüber wissen, und dann können wir ja auch weiter diskutieren. Ich denke, dass das Problem darin liegt, dass es auch nicht angeguckt wird, diese Verbindung, weil es da eben um was geht, was als Antirassismus auch daherkommt und natürlich auch geschichtlich in den USA auch daraus erwuchs. Aber es geht eben auch um religiös verbrämte Verschwörungstheorien, die von Anfang an eben in Hip-Hop-Kultur Eingang gefunden haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, trotz allem, dass man sozusagen mitdenkt, was für Übertragungen und Brüche es gibt zwischen US-amerikanischem Hip-Hop nach wie vor und Europa zum Beispiel, weil es mich auch immer wieder erstaunt, wenn ich mir dann trotz allem Verschwörungsdenken im US-Hip-Hop, wenn ich mir dann manchmal deutschen Rap anhöre, bin ich immer wieder erstaunt, wie das sozusagen hier absolut im Mainstream ist, und in den USA ist es einfach eher am Rand zum Teil im Mainstream, aber wenn im Mainstream, dann nicht in solchen krassen Ausformungen wie hier, genau. Jetzt mache ich so einen kurzen Abriss, einen geschichtlichen Versuch zur Hip-Hop-Kultur, die entstand Anfang der 70er in ökonomisch vernachlässigten, mehrheitlich von Minderheiten bewohnten Vierteln, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, zuerst, zumindest so geht die Story, zuerst in New York City in der Bronx. Und es wird auch angenommen, auch in der Forschung unterdessen, dass Hip-Hop-Musik als, dass Hip-Hop als Musik und kulturelle Praxis vor allem aus dem Austausch zwischen afroamerikanischen Jugendlichen und jugendlichen Immigrantinnen und Kindern von Immigrantinnen aus der Karibik hervorgegangen sei. Und mittlerweile gibt es ja unzählige Publikationen, das ist Wahnsinn und fast nicht mehr überschaubar, in welchen es um die Geschichte und Entwicklungen von Hip-Hop-Kultur geht und wo vieles nachgelesen werden kann. Und Hip-Hop wird an und für sich ja so im Grundprinzip auf Säulen oder Elemente bezogen, die ganz grundlegend fürs Verständnis sind und sich eben seit den 70er Jahren entwickelt haben. Und als tragende Elemente, das ist umstritten, wie viel es gibt. Und soweit ich weiß, bin ich gespannt, was ihr sagt, gibt es meistens zwischen 4 und 9 Säulen. Und 5 werden meistens als essentielle Elemente oder Säulen begriffen. Das ist eben DJing, MCing, Breaking, Beatboxing und Street Art, Graffiti. Zu Anfang wurde bei Blockpartys das DJing und damit eben das Mixen und Scratchen hatte eher Vorrang. Und dann ging es eben darum, dass bald eine zusätzliche Kommunikation bei den Partys mit den Beteiligten zu viel war für eine Person. Und so entstand eben auch, wie viele wahrscheinlich wissen, die Rolle von dem MC, die, was ich auch ganz interessant finde, ist ja ein Master of Ceremony. Das hat also auch schon eine männliche Konnotation sozusagen. Also der Master of Ceremony, letztlich der Rapper. Die Hip-Hop-Kultur hat sich dann, wie wir alle wissen, verbreitet und hat sich in der Region jeweils anders entwickelt. Und eins, was sich auch mit dem Hip-Hop, was man sich angucken kann oder sollte, zum Teil sehr weiter verbreitet hat, ist die Ideologie der Nation of Islam und der 5% Nation. Insbesondere via dem, was oft Conscious Rap genannt wird, wenn man das jetzt so benutzen will. Und dabei ist die Vorstellung, dass Hip-Hop grundsätzlich sozusagen einen politisch und kulturellen subversiven Charakter hat, insbesondere mit Conscious Rap, seit der Jahrtausendwende, würde ich sagen, auch nochmal stärker ausgeprägt in dem, was unterdessen als Islamic Rap oder Muslim Hip-Hop bezeichnet wird. Und da gibt es eine Ineinandersetzung, die reflektiert, denke ich, eine allgemeinere Entwicklung, im Zuge derer unter anderem Antirassismus und Islam verquickt erscheint. Da gibt es zum Beispiel, wenn man diese Verquickung sich angucken will, da gibt es zum Beispiel 2008, haben Forscherinnen in UK geschrieben, das zitiere ich jetzt mal im Englischen, Muslim Hip-Hop also forms part of the resistance to social inequality and injustice by marginalized and disaffected youth. Und dementsprechend sind natürlich auch in vielen Ländern Hip-Hop-Künstlerinnen oder einige Hip-Hop-Künstlerinnen auch gleichzeitig Aktivistinnen innerhalb diverser antirassistischer Initiativen oder allerhand Community-Arbeit sozusagen. Meine Frage ist aber eben nun, und darauf komme ich jetzt, wie kam aber nun der Islam zum Hip-Hop und der Hip-Hop zu Verschwörungstheorien und Antisemitismus? Und ich denke, dass es dazu einen Blick braucht in die Theologien und Doktrinen der bereits erwähnten, der politisch-religiösen quasi-islamischen Organisationen in den USA, die in einem Teil der afroamerikanischen Gesellschaft ab Beginn des 20. Jahrhunderts Fuß gefasst haben. Und zunächst, denke ich, können sie auch in der Entstehungsgeschichte durchaus auch als Civil Rights Organisationen betrachtet werden, wenngleich es weniger um Bürgerrechte im Sinne politischer Teilhabe ging, sondern um ökonomische Teilhabe und Unabhängigkeit. Und das ist auch heute noch so, jetzt zum Beispiel bei der 5% Nation oder Nation of Islam. Es geht ja immer sehr viel um ökonomische Teilhabe beziehungsweise ganz, ganz viele eigene Strukturen auch ökonomisch aufzubauen. Die Nähe zu allem, was nach Islam klang, war wenn man sich die Entstehungsgeschichte von den Organisationen, wie gesagt, ab Beginn des 20. Jahrhunderts anguckt, verbunden eben mit der Vorstellung, dass Islam nicht wie das Christentum weiß dominiert sei. Das heißt also, ein Weg anböte gegen den Rassismus und zur Stärkung des eigenen Selbstwerts. Und das lässt sich zum Teil auch so, würde ich jetzt sagen, als kurzer Einschub nur, auch bei Malcolm X erkennen. Eben diese Hinwendung, genau, aufgrund von der Annahme, dass Islam nicht weiß dominiert ist. Da gibt es einige Zitate, was er dazu auch gesagt hat. Die Ideologien, und dazu komme ich jetzt ein bisschen genauer, anhand von Auszügen von diesen Organisationen, die setzen sich so zusammen aus eben der Nation of Islam und 5% Nation, aus Verschnitten von biblischen Erzählungen, so einer islamisch angelehnten Rhetorik, allerlei Theologien, einer Black Powerment bis hin zu einer Supremacy, sowie eben Verschwörungstheorien als Science. Und das kennen viele bestimmt auch, wie wichtig in Teil von Hip-Hop die Idee von Science ist. Science, Wissenschaft, aber anders gemeint, ähnlich anders. Organisationen gibt es da einige, die eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind in den USA, und das ist sehr spezifisch in den USA. Es gibt Ableger in Kanada, aber es ist eigentlich sehr spezifisch. Das ist zum Beispiel the Moorish Science Temple of America, die eben die Nation of Islam, und diese 5% Nation, die eigentlich Nation of Gods and Earths heißen. Jetzt kommt so ein bisschen Geschichte. Da gibt es eine ganz wichtige Person für diesen Moorish Science Temple of America. Und Moorish kommt tatsächlich von Moorish as in Maurisch, Nordafrika. Also daher kommt der Name. Noble Drew Ali, der auch als Timothy Drew bekannt ist, beeinflusste, der gründete eben den Moorish Science Temple in 1913 und beeinflusste die Entstehung und die Ideologie der Nation of Islam, die im Übrigen auch schon 1930 gegründet wurde, ganz wesentlich, und war später dann auch so ein bisschen eine Konkurrenz eigentlich zu ihr. Und einerseits waren Drew Ali und die Moorish Science auch wiederum beeinflusst von Marcus Garvey. Weniger von seinem Separatismus, aber von den Ansätzen zur ökonomischen Selbstständigkeit schwarzer Communities. Und auf diesen Aspekt, wie ich vorhin schon gesagt habe, legen auch eben die Nation of Islam und die 5% Nation größten Wert. Drew Alis Vorstellung vom Moorish Science Temple zum Beispiel war, keinerlei Konfrontation, wenn möglich, mit der Mehrheitsgesellschaft einzugehen, sondern die schwarze Bevölkerung ökonomisch und spirituell aufzubauen und sich dadurch Respekt zu verschaffen, sozusagen auch im Allgemeinen in der Gesamtgesellschaft. Er verfasste einen eigenen Koran, der heißt Circle 7 Koran, und verbreitete eben auch eine ganz eklektische Mischung aus schwarzem Nationalismus und christlichen, freimaurerischen und islamischen Versatzstücken. Die beruhen eigentlich, das fußt auf seinem Entwurf von der Theorie der Herkunft der schwarzen Bevölkerung. Und da wird es dann interessant, und da kommen wir dann auch zu den ganzen, zu den verschwörungstheoretischen Ansätzen. Die Wurzeln, so hat Drew Ali das gesehen, lägen im altertümlichen Marokko. Die Moors seien eben Nachfahren der biblischen Prophetin Ruth. Also es mischt sich alles sehr. Und er verortete diese Zivilisation auf ihrem Höhepunkt sozusagen als von Nordafrika via dem mythischen Atlantis bis Südamerika reichend. Demzufolge sind eben auch alle Bevölkerungen dieser Gegenden, das ist ganz wichtig, das ist nicht nur so über den Sklavenhandel, die Argumentation gibt es ja auch, dass eigentlich gerade die schwarze Bevölkerung in den USA eigentlich Muslime sind, sondern er setzt das noch viel früher an und sagt, dass demzufolge auch die Bevölkerung in dieser ganzen Gegenden eigentlich ursprünglich Muslime sind. Und die Moors, eben Moorish Science Temple, trugen, das ist heute übrigens auch noch so, die trugen und tragen so Fes und Turban, und Männer, Frauen respektive. Und die Männer zum Beispiel sprechen sich auch, da ist ja ganz viel türkische Versatzsprache mit drin. Das kommt manchmal auch im Hip-Hop vor. Also kommt drauf an, wer hier so was hört. Aber bei Mos Def kann man das zum Beispiel ganz viel finden, eben sich mit türkischen Versatzstücken anzusprechen oder auch türkischsprachige oder türkische Musik als Samples drin zu haben in der Musik. Und zum Beispiel ist das ganz üblich, auch noch bei denen, die es immer noch gibt, eben vom Moorish Science Temple, sich mit Bay anzusprechen. Ne? Wie man es im Türkischen macht, man hängt das hinterher dran. Ne? Also dann ist das jetzt eben sowieso Bay. Hm? Und für Frauen, interessanterweise finde ich, hat sich aber Hanem eben nicht durchgesetzt, aus irgendeinem Grunde. Und True Alice Bezeichnung für alle Nicht-Weißen, und das zieht sich bis heute durch, in den ganzen Organisationen, war eben, für Nicht-Weiße war Asiatik und Weiße waren für ihn Europäer. Was wiederum nachhalt eben in den Doktrinen von der Nation of Islam und den Five Percenters vom Original Man as Black Asiatic, was auch sehr viel, wie gesagt, wenn man Bhutan und andere hört, dann da hat das da drin sehr viel Platz. Genau. Wie ich schon gesagt habe, oder eben zum Beispiel bei Mos Def, aka, wie er sich ein paar Jahre lang jetzt genannt hat, Yasin Bey, jetzt glaube ich heißt er wieder Mos Def gerade. Und er bewegt sich auch zwischen Sunni-Islam und Moorish Science so hin und her oder vor allem eben da drin. Und ich denke, dass man also um sozusagen Hip-Hop-Kultur und darin auftauchende Begriffe und Symbolik nachvollziehen zu können, kommt man überhaupt nicht vorbei eigentlich an der Geschichte dieser quasi islamischen afroamerikanischen Organisationen, abgegründet ab 1900, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und woran man natürlich auch eben nicht vorbeikommt, die ich jetzt schon öfters oft erwähnt habe, ist eben die Nation of Islam und Elijah Muhammad, Malcolm X und Louis Farrakhan, die da Teil davon sind. Es gibt da kaum, ich weiß nicht, wie viel das Leute mitkriegen, aber es gibt ja kaum auch jetzt auch ganz bekannte Mainstream-Hip-Hop-Künstlerinnen auch in den USA, die nicht in zumindest respektzollender Weise vom Honorable Minister Farrakhan reden und sich zu allen möglichen Anlässen mit dem Mann treffen. Und ja, er wird auch von Sportlerinnen getroffen, dazu Rate gezogen, wenn es irgendein Beef gibt, schaltet er sich als Vermittler ein, also der ist da schon auch in der Hip-Hop-Szene, ja, wie gesagt, er ist da auf jeden Fall, schaltet sich dann auch selber da drin ein. Und ach ja, da gibt es ein relativ recent Beispiel von, man glaubt es gar nicht, Snoop Dogg, weiß nicht, wie er gerade heißt, aber ich glaube, ja, Snoop Dogg. Und der auch immer zwischen allen möglichen hin und her springt. Und soweit ich weiß, eigentlich kein Mitglied der Nation of Islam ist, aber der auch kürzlich als Farrakhan wurde gesperrt auf Social Media, nachdem er wieder irgendwelche Unsäglichkeiten von sich gegeben hat. Und das hat er dieses Jahr ja öfter, ich glaube im Mai hat er irgendwie, weiß den Ausdruck gar nicht mehr, aber auf jeden Fall judenwüst beschimpft, und das macht er eh ständig, er ist ein ausgesprochener Antisemit, ist er, sagt aber natürlich, dass er keiner ist, und angesichts dieser ganzen die Kritik und Angriffe auf Farrakhan hat sich vor ein paar Monaten in jedem Fall auch per Social Media, Tweets und so weiter Snoop Dogg auf seine Seite gestellt und wüst beschimpft, was denn da zu kritisieren gäbe, der Mann hat only ever nur the truth erzählt. So, ich finde, daran kann man auch sehen, wie weit das ist eigentlich relativ egal, auch wenn die Kreise vielleicht ein bisschen enger sind, die dann tatsächlich Mitglieder sind von sowas wie der Nation of Islam, aber die Unterstützung zieht sich weitgehend durch, gerade eben auch von ziemlich bekannten Rappers. Ja, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen kurz in die Geschichte der Nation of Islam und danach kommen wir auch dazu, warum das, ja, so nochmal ein Link, warum das tatsächlich auch so wesentlich ist im Hip-Hop. Die Geschichte der Nation of Islam ist seit 1930, als sie gegründet wurde durch Wally D. Ford, hat die einige Spaltungen hinter sich. Und es wurde im Laufe der Zeit versucht, so einige bestimmte Doktrinen abzuschaffen und die Nation of Islam näher dem Sunni-Islam anzuschließen, was sie ja eigentlich nicht sind. Und auch Malcolm X hatte sich für solche Veränderungen eingesetzt. Nicht zuletzt war das auch ein Katalysator eine Zeit lang für die Konversion zum Islam von Menschen und nicht zuletzt, führt mich das wieder zurück zur Einleitung, mit Talib Kweli. Es gibt natürlich einige, gerade auch in der African American Community, die sozusagen arabisch klingende Namen haben, und das hat natürlich genau damit zu tun, dass es diese lange US-amerikanisch-islamische Variante oder Geschichte schon gibt. Malcolm X war es auch, der insbesondere nach seinem Austritt aus der Nation of Islam Anfang der 60er immer wieder betont hat, dass es eben nicht um Schwarz oder Weiß ginge. Stattdessen verortete er die Möglichkeit, sich von weißem Rassismus oder dem, was er eine weiße Haltung nannte, freizumachen durch die Religion des Islam. Und insgesamt hat die Nation of Islam dann aber einen weit more confrontative Weg als der Moorish Science Temple beschritten, also konfrontativer. Fahrt brachte der Welt zum Beispiel, vielleicht haben da welche von gehört, via Hip-Hop, die 154 Lost Found Muslim Lessons, die auch heutzutage schlicht als Lessons verbreitet sind und gerade in weiten Teilen von Hip-Hop eigentlich allgegenwärtig sind. Die Lessons wurden zunächst ausschließlich an schwarze Jugendliche auf der Straße weitergegeben. Nicht zuletzt und dann eben später, gerade in Zirkeln der Hip-Hop-Kultur. Sie wurden auch die Grundlage dann eben für die Nation of Islam-Abspaltung, die ich schon erwähnt habe, die Nation of Gods and Earths oder sogenannte 5% Nation, gegründet von Clarence X nach dem Austritt aus der Nation of Islam. Und die sind eben sehr, sehr prominent vertreten im Hip-Hop, ich sage jetzt wie gesagt im Hip-Hop und meint da jetzt nicht alles, aber einen großen Teil. Echos dieser Lessons in der Hip-Hop-Sprache auch von Künstlerinnen, die gar nichts oder sehr wenig mit den genannten Organisationen zu tun haben, finden sich durchgehend im Hip-Hop. Zum Beispiel Versatzstücke wie G, God, oder die kennt ihr wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, so Sachen wie Each One Teach One, das kommt auch aus der Idee, die Lessons weiterzugeben. Oder Knowledge of Self, Dropping Science und so weiter. Da gibt es Hisham Aidi, der ist ein US-Forscher, der schon ziemlich lang auch zu Islam und Hip-Hop forscht. Der sagt zum Beispiel, gibt ein gutes Beispiel auch für diese für ganz viele Namensveränderungen, die da üblich sind. Und er sagt, in 5% of theology, Manhattan, particularly Harlem, is known as Mecca. Brooklyn is Medina. Queens is the desert. The Bronx is Pelham, and New Jersey is the New Jerusalem. Und es ist tatsächlich so, Leute reden dann auch über so Orte, wo sie, also habe ich zumindest öfter auch mitgekriegt, wo sie leben in der Sprache. Also dann ist es eben, ja, dann heißt es eben nicht mehr Harlem, sondern es ist Mekka. Und wer es versteht, versteht es dann eben auch. Und im Hip-Hop ist es eben auch ganz, ganz viel verbreitet. Und Aidi sagt auch weiter noch, genau, 5% of beliefs have exerted a great influence on hip-hop, argo and street slang. The expressions word is bond, break it down, peace, what's up, G, meaning God, not gangster, and represent all come from 5% ideology. Und zu der sage ich dann jetzt eben ein bisschen mehr. Das sind jetzt natürlich nur Ausschnitte, weil das gibt jede Menge. Und unterdessen sogar online, weil das war eigentlich nie, ganz lange nicht so gedacht, dass alle möglichen Leute das mitkriegen sollen, sondern dass es eben weitergegeben wird, diese Knowledge und Lessons und Schriften und Bücher nur an, vor allem an schwarze Kids oder überhaupt nur an African Americans. Aber ja, mit dem Internet hat sich das auch nochmal geändert. Die Nation of Islam und 5% das Lehren zum Beispiel, das Knowledge of Self zentral ist, und daher auch der alternative Name der Abspaltung von der Nation of Islam, der Abspaltung Nations of Gods and Earths. die Lehre, die heißt ja auch 5% Nation, und die absolute Grundlagenlehre ist, dass ganz generell die Menschheit folgendermaßen aufgeteilt ist. 85% der Bevölkerung sind deaf, dumb and blind und somit die Masse, die eben ganz leicht in eine falsche Richtung geführt werden kann. Diese 85% wiederum werden versklavt und manipuliert von 10% der Bevölkerung, die zu diesem Zweck explizit Verdummung, Religion und Massenmedien einsetzen. Und dann gibt es letztlich die Poor Righteous Teachers, gab es ja auch ganz früh ein Hip-Hop-Outfit mit genau dem Namen. Dann gibt es letztlich die Poor Righteous Teachers, die die Wahrheit über diese Manipulationen kennen und nur sie. Und die fünf sind eben permanent beschäftigt, darum zu kämpfen, gegen die 10% zu kämpfen, um eben das Denken der 85% der Massen zu befreien. Und da würde ich jetzt auch noch so einen kleinen Einschub machen. Ich finde, in dem Denken ist auch so ein Link zu dem, Conscious Rap gibt es ja als Begriff, aber da ist auch ein Link zu dem seit einigen Jahren popularisierten Wort und mittlerweile auch schon wieder veräppelten Wort Woke für mich. So Woke scheint da all die vorherigen Begriffe und vereinfachten Ideen zu sozialen und politischen Problemstellungen und Aktivism alles in einer Silbe zu kondensieren, und in Woke verschmelzen meiner Meinung nach eben genau sowas, was ganz wichtig ist in der Hip-Hop-Kultur, diese Idee von keeping it real und dieses Supreme Knowledge, die kommen wir noch, und eben dieses Overstanding, nicht Understanding, sondern Overstanding, weil man eben woke ist und Sachen versteht. Das heißt also, da kommen wir dann auch schon zu dem Verschwörungsdenken. Wer woke ist, hat eben willentlich, die sind ja immer willentlich, verdeckte Abläufe von Macht und Herrschaft schon durchschaut und kann eigentlich nur müde lächeln oder was auch immer im Umgang mit denjenigen, die eben von der Wahrheit oder dem Erwecktsein noch weit entfernt sind. Genau, und da, ja, das denke ich, ist in diesen 5% angelegt. Die 5%ers legen auch ganz großen Wert darauf, dass es keinen Mystery God gibt. Das ist alles ganz sehr interessant, aber ja, keinen Mystery God oder Spook. Das heißt also nicht wie die Theologie, geht eben nicht davon aus, dass es irgendwelche höheren Wesen gibt, das lehnen sie sehr ab, sondern schwarze Männer, und das wird auch so, das ist ganz klar und wird so beschrieben und vertreten, schwarze Männer sind selbst Gott. Und das kommt jetzt durchaus im Hip-Hop auch ganz viel vor. Und nicht zuletzt, der jetzt nun wahrlich kein 5%er ist, aber auch Kanye West singt davon, I am God or I am a God. Und das kommt natürlich auch genau daher, da spielt man ganz viel damit. Ja, und das heißt also, jeder Einzelne ist God. Das wird oftmals erweitert, generell auf Männer, aber und kann dann auch so ein Gruß wie Peace God kann sich überhaupt an Männer richten. Frauen hingegen, und das ist natürlich, Frauen sind hardly goddesses, da habe ich nur ganz selten gefunden, dass welche sich so nennen in dem Circle, sondern da gibt es ja den Begriff Earths, also Erden, Earths, wie der Planet Earths. Und ja, es scheint auch einen Unterschied zu geben zwischen der Nation of Islam und den 5%ers, was den Blick auf Weiße betrifft. Der Gründer der 5%ers hat angeblich sich nicht drum geschert, ob nun auch, ob jetzt ein 5%er auch jemand sein kann oder die schwarz oder weiß ist, der meinte, es könne jeder sein, weil es gleich bedeutend wäre mit zivilisiert sein. So. Das ist aber umstritten. Das ist jetzt ein wesentlicher Kern, zu dem ich auf jeden Fall kommen wollte. Da geht es nämlich um sozusagen, wie man sich die Entstehung der Welt erklärt und auch sozusagen das Böse in ihr. Und das ist was von der Nation of Islam vertreten wird und auch aber mitsamt der Abspaltung von der 5% Nation übernommen wurde. Und zwar ist es die Theorie eben von dem schon erwähnten Fard von Anfang des 20. Jahrhunderts, über Schwarze als ursprüngliche Menschen und einen Wissenschaftler, der sozusagen die Weißen erschaffen hat. Das wird tatsächlich also verbreitet und kann man, wie gesagt, auch in Hip-Hop-Tracks hören. Und da geht es eben um die Entstehung der Weißen, wie ich sagte, und einen bösen Schwarzen, war er damals, weil es geht um von ein paar tausend Jahren, um einen bösen schwarzen Wissenschaftler namens Yaqub. Und er heißt explizit, in Nation of Islam identifiziert die Figur in ihren Schriften auch explizit mit dem biblischen Yaqub. Und der habe eben vor 6600 Jahren begonnen, eine neue Rasse zu schaffen. Und der verwendete Begriff, den Nation of Islam oder die 5% Nation dafür verwendet, für dieses Schaffen einer neuen Rasse, ist Grafting. Was ins Deutsche übertragen so eine ambivalente Bedeutung ergibt, finde ich, irgendwo zwischen Veredelung, Züchtung und Transplantation. Und da ist es schon so, denke ich, man möge dem Begriff zum Beispiel Grafted Devils mal in Hip-Hop-Tracks nachspüren. Das findet man ziemlich oft. Und eben diese sogenannte neue Rasse, die Yaqub züchtete, bekam nur graduell eine hellere Haut, so geht die Story, und erreichte eben das komplette Ausbleichen, hat er nicht zu seinen Lebzeiten geschafft. Deswegen musste das Werk von seinen Nachfahren fortgeführt und letztlich nach 600 Jahren abgeschlossen werden. Die Idee von dem Ganzen ist so die Vorstellung, dass das Ziel von diesem Wissenschaftler namens Yaqub gewesen wäre, eine Rasse zu schaffen, die völlig von ihrer Göttlichkeit entleert werden sollte. So wird das gesagt. Und zwar eine Göttlichkeit, der nämlich alle schwarzen Menschen zunächst eigen gewesen wäre. Und das ist eine ganz brutale Story der Erschaffung, die geht lang, und da geht es um Kindermord, Eugenik und auch das ist nahezu Science Fiction. Genau. Und diese ganze brutale Art der Erschaffung hat angeblich dann eben Weiße von Natur aus bereits bösartig gemacht zu Lügnern und Mördern durch diese ganze Story. Die Geschichte, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist sehr ausführlich und ich will die aber jetzt hier damit beenden, dass die Nation of Islam sozusagen von etwa 6000 Jahren Herrschaft dieser bösartigen Rasse so nenne, ausgeht und dann werden eben die ursprünglichen schwarzen Völker die Dominanz erlangen. Und die Nation of Islam rechnet da auch so und wir sind schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts in genau eben der letzteren Phase. Das heißt also, dass die Nation of Islam mit ihren ganzen Offsprings und auch mit ihrer Reichweite, die weit über Mitglieder rausgeht, erklärt sich die Welt also ganz, ganz wesentlich auf Grundlage von antisemitischer Verschwörungstheorie. Und da geht es eben nicht nur um eine Geschichte über den Ursprung von Weißen, sondern dass im Grunde eigentlich, wenn man so die Geschichte durchdenkt und anguckt, dass im Grunde eigentlich Juden als künstlich hergestellt und bösartig betrachtet werden. Während gleichzeitig der biblische Jakob als derjenige gilt, der sozusagen durch genetisches Engineering, so wird das auch beschrieben, überhaupt der Welt das Böse beschert hat. So, und jetzt wieder zurück, was das nun wieder alles mit Hip-Hop zu tun hat. Da zitiere ich jetzt mal RZA vom Wu-Tang Clan. Der hat mal gesagt, in a lot of ways, Hip-Hop is the 5%. Und ebenso würde ich jetzt sagen, könnte man sagen, Hip-Hop ist auch die Nation of Islam. Und nicht zuletzt dadurch, dass die 5% Nation eben eine Abspaltung ersterer ist. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, natürlich gibt es, selbstverständlich gibt es ganz viele andere Richtungen und Künstlerinnen im Hip-Hop, aber die Entstehung und die meisten der Kultur sehr prägenden Outfits sind den genannten Organisationen oft persönlich verbunden oder zumindest nahestehend. Ja. Und ja, das gibt's nicht. Und seit Hip-Hop die Reise eben über den Atlantik begann, Ende der 70er, Anfang der 80er, war eben zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich alle, Public Enemy, eins der einflussreichsten Hip-Hop-Outfits. Und Public Enemy sind, da ist es bekannt, die gehören der Nation of Islam an. Von Rappers wie Rick Ross über der eher als Gangster-Rapper bezeichnet wird, oder eben wie der bereits erwähnte Talib Kweli, eher ein Conscious-Rapper, wenn man das so aufteilen will, bis hin zu Erykah Badu und vielen anderen sind alle 5%ers. Und dem kann man, wie gesagt, auch in ihren Lyrics nachspüren. Oder das hört man dann, aber die treffen sich auch stets und suchen Rat immer wieder bei dem Honorable Minister Farrakhan. Genau, darüber gibt es unzählige weitere Pop-Künstlerinnen, die entweder mit der Nation of Islam oder den 5%ers zu tun haben. Das überschneidet sich ja auch nicht. Ja, und zu dem God und zu der Sprache habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Und da gibt es ja auch dies, als Beispiel so eine Selbstbezeichnung, wo man das auch mitkriegt. Zum Beispiel bei Rakim, der sich ja selber als God MC bezeichnet, auch ganz klar, der auch ein 5%er ist. Und im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja auch die Anrede God oder der Begriff von God oder G im Hip-Hop sehr verbreitet. Interessanterweise finde ich nach wie vor, für Frauen kommt die Göttlichkeit nach wie vor nicht in Frage. Das ist in der ganzen Ideologie und der ganzen Idee einfach nicht drin. Frauen sind entweder Queens oder eben, wie schon erwähnt, Earths. Und Kinder sind auch tatsächlich, und auch das findet man ganz viel in Lyrics, Seeds. Und Tupac hat schon in so Tracks immer ganz viel den Begriff verwendet und verzieht sich einfach dadurch und kommt aus der Ideologie eben God zu haben, Earth und die Seeds. Das ist von der Nation of Islam. Und ja, sind wir schon bei der halben Stunde? Ach so, da waren wir schon. Dann werde ich jetzt ein bisschen abkürzen, und weil ich eh denke, dass ich es auch spannend finde, dann eine Konversation zu haben und Fragen zu hören oder Complaints, Statements, Widersprüche. Und im Grunde wollte ich eigentlich, wie gesagt, zu deutschem Rap, Hip-Hop gar nichts sagen. Ich finde es nur ganz interessant, die Frage, inwieweit das eigentlich sozusagen US-Hip-Hop als auch das Land, wo im Grunde Hip-Hop-Kultur entstanden ist, wie weit das eigentlich hier einen Einfluss hat. Das fand ich noch eine interessante Frage, die ich jetzt aber nicht beantworten kann, will, wie auch immer. Und ich glaube, es gibt ja da auch demnächst, da wollte, glaube ich, Dimitra noch was sagen, in München was zu sagen und zu tun. Danke.